Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr an diesem wundervollen Dienstag bei wunderbarem Sonnenschein in der Platzgasse. Gibt es um 16 Uhr wieder natürlich, wie ihr es gewohnt seid, eine Ausgabe der Plattform für euch bei der Moderation in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und wir haben wie immer einen Gast, heute haben wir sogar zwei Gäste und heute passt sogar der Gast zu einem besonderen Ereignis an diesem Tag, aber darauf kommen wir noch später. Ich begrüße sehr herzlich vom Zeiss Planetarium Laupheim den Sebastian Ruchti. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind noch nie da gewesen.
Ich war noch nie hier im Studio.
Nee. Und die junge Dame, die Sie mitgebracht haben, auch noch nicht, aber die scheint nicht sich vorstellen zu wollen, so wie sie im Moment schaut. Okay, kein Problem. Kommen wir vielleicht später hin. Wenn Sie sich vielleicht mal ganz kurz selber vorstellen, was Sie machen, vielleicht auch im beruflichen Hintergrund und was Ihre Tätigkeit bei dem Planetarium hier in Laupheim ist.
Ja, ich bin seit 1992, also mittlerweile doch schon fast 27 Jahre, Mitglied im Verein der Volkssternwarte Laupheim e.V., die das Laupheimer Planetarium auf nahezu ehrenamtlicher Basis betreibt. Damals 92 in die Jugendgruppe des Vereins gekommen und dann so ja durch das Interesse an der Astronomie, aber auch das Interesse am Planetarium in den Verein reingewachsen, war seither in verschiedenen Positionen im Verein tätig, habe Shows mitproduziert, führe auch Shows im Planetarium vor. Mittlerweile kümmere ich mich um die Öffentlichkeit im Planetarium und bin eigentlich bei allen Veranstaltungen auch dort mit dabei.
Also Urgestein sozusagen.
Ja, man wird älter, sagen wir es mal so.
Und dieses ganze Planetarium fußt also auf einen e.V. Sie sind also nicht profitorientiert, sondern Sie bekommen die Gelder von Ihren Vereinsbeiträgen, aber sicherlich auch noch irgendwelche anderen weiteren Zuwendungen, weil das so ein Planetarium ist ja dann doch durchaus ein bisschen aufwendiger, denke ich mal. Ne?
Genau, wir sind ein e.V. Es gibt natürlich auch Mitgliedsbeiträge, aber die würden nicht ausreichen, das Planetarium am Laufen zu halten. Wir sind nicht profitorientiert, allerdings kosten der Eintritt ins Planetarium und der Eintritt in die Sternwarte ein bisschen Geld und wir tragen uns größtenteils aus den Eintrittsgeldern und nur bei größeren Projekten wie zum Beispiel die Erneuerung unserer Technik, die wir 2012 digitalisiert haben, dort kümmern wir uns dann um Zuschüsse von Stadt, von Land, von privaten Spendern und so weiter, um die ganze Einrichtung am Laufen zu halten.
Und getragen wird dann der Verein von seinen aktiven Mitgliedern, die sich thematisch dieser Sache verschrieben haben und sagen, jawohl, da möchte ich mich engagieren.
Genau, das ist richtig. Die Mitglieder, die aktiven Mitglieder sind so meistens zwischen 40 und 50 an der Zahl. Beruflich in, sage ich jetzt mal, allen Berufsgruppen beheimatet. Verbinden tut uns das Interesse für die Astronomie, für den Himmel, für alles, was dort oben so ist, für die Raumfahrt, für Naturwissenschaften. Und im Verein gibt es viele verschiedene Aufgaben, wie gesagt, von den Sternwartenführungen, also wirklich der Beobachtung in der Sternwarte mit Teleskopen, Führungen für Besucher zu machen, Shows fürs Planetarium zu erstellen, die vorzustellen, die publik zu machen. Und letztendlich unser Vereinszweck ist, die Astronomie und das Interesse für die Astronomie in die Öffentlichkeit hinauszutragen.
Deshalb sind wir jetzt ja heute hier. Was kann man denn jetzt eigentlich alles bei Ihnen machen? Also Sie haben schon angekündigt, es gibt Shows und man kann durchs Fernrohr schauen, sage ich mal etwas despektierlich. Was bedeutet das genauer? Was sind das für Shows?
Ja genau, also das sind, sage ich jetzt mal generell so die zwei unterschiedlichen Dinge, die man bei uns in Laupheim machen kann. Zum einen eben das Planetarium. Planetarium heißt, man sitzt in einem Raum drin, in einem geschlossenen Raum unter einer 10-Meter-Kuppel und dort wird durch einen Sternenprojektor und durch Videoprojektoren der Sternhimmel oder eben auch andere Bilder und Filme an diese Kuppel projiziert, sodass man dort quasi, und das ist im nebligen Laubheim und Ulm vielleicht gar nicht so unwichtig, auch wenn das Wetter nicht mitmacht, den Blick auf den Sternhimmel genießen kann und sich anschauen kann, was im All so los ist. Aber eben seit dieser Modernisierung 2012 können wir dort eben auch Full-Dome-Videos, also Ganzkuppel-Videos zeigen, sodass wir die 62 Besucher, die bei uns in die Kuppel passen, mit hinnehmen können zu anderen Orten, sei es auf der Erde, sei es im Weltraum, und die sozusagen ja entführen könnten auf den Mond, zum Beispiel zu den Landeplätzen der Apollo-Mission oder auch unter Wasser, um sich vielleicht mal auf der Erde Wale anzuschauen oder ähnliches.
Also sind wir dann schon so ein bisschen Sachen von der Astronomie so ein bisschen weg, dann wenn man Mondlandung und Wale, ist ja nicht direkt jetzt Astronomie. Ne?
Nee, ist beides nicht Astronomie oder zumindest nicht direkt. Mondlandung ist dann doch eher Raumfahrt, wobei der Mond als Himmelskörper natürlich wieder schon auch den astronomischen Hintergrund hat. Die Himmelsmechanik, die man natürlich mit dem Planetarium auch erklären kann, sprich wie oder zu welchen Ereignissen führt zum Beispiel die Drehung der Erde, die Bewegung der Erde um die Sonne, die Rotation des Mondes um die Erde, aber auch wann gehen welche Sternbilder auf und unter, wann sind sie am Abendhimmel zu sehen, das kann man natürlich genauso im Planetarium zeigen.
Sind es dann eher Lehrvideos oder steht da schon auch eher der Spaß im Vordergrund oder ist es schon mit hohen wissenschaftlichen Anspruch? Also wer kann da hinkommen, kann auch ein Nicht-Physik-Student daraus was ziehen oder ist es zu anspruchsvoll?
Nee, das ist durchaus unser Anspruch, zu sagen, dass wir wirklich ein Programm für Publikum von, ich sage jetzt mal, 5 bis 99 Jahren schaffen, mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und so sind die unterschiedlichen Shows oder Programme, die wir zeigen, auch auf ganz unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten, je nach Thema. Also wir haben zum Beispiel eine Show über dunkle Materie. Das ist sicher eine unserer, sage ich jetzt mal, thematisch anspruchsvolleren Shows, die aber durchaus so aufbereitet ist, dass man sie auch verstehen kann, wenn man jetzt nicht gerade Physik studiert oder studiert hat. Und wir haben auch Shows, die für Kinder sind, im Vorschulalter, wo die Kinder dann auch durchs Sonnensystem fliegen, sich die unterschiedlichen Planeten anschauen, mal auf dem Mond landen, sich ein paar Sternbilder angucken und das Ganze aber so in eine Rahmengeschichte verpackt, dass das eben auch die Kleinen interessiert.
Pia, warst du auch schon mal da bei einer Show? Kannst du die empfehlen? Also sie sagt nicht ja, sie nickt zumindest. Also sie es geht, aber mit 5 Jahren kann man die dann auch schon hinschicken. Das ist für die schon ein Erlebnis, wo man sagt, das ist nicht zu anstrengend für die oder das geht schon.
Ja, also ich meine, das hängt immer natürlich so ein bisschen auch vom individuellen Kind ab, aber wir haben durchaus Kindergartengruppen und Schulgruppen der unteren Schulklassen. Und klar, es wird dunkel im Planetarium. Das ist natürlich schon was, wo man so als Kind erstmal ein bisschen dran gewohnt sein muss. Das war am Anfang auch nicht so ganz dein Ding. Aber man wird da ja auch abgeholt von zwei Weltraumhelden, nämlich Captain Schnuck, ja genau. Siehst du, ich kann es nicht mal richtig sagen. Captain Schnuppe und Sergeant Tuck. Ein Tukan und ein Außerirdischer, der für uns aussieht wie ein Hund. Und mit den beiden fliegt man durchs Weltall.
Also haben Sie dann die ganze Spannbreite von wissenschaftlich jetzt nicht auf universitärem Niveau, aber doch anspruchsvolleren Sachen über die Materie oder schwarze Löcher bis hin zu für Kinder relativ einfache Sachen. Muss man im Prinzip einfach mal genauer das Programm anschauen, um sich dann selber individuell was rauszupicken.
Genau, das ist korrekt. Also es ist auch wiederum durch die modernere Technik nicht mehr so, dass wir ein Programm zeigen und das Programm läuft dann, bis das nächste kommt, sondern durch die modernere Technik ist es halt möglich, verschiedene Programme zu verschiedenen Zeiten zu zeigen. Das heißt, man kann durchaus, wenn man sich unseren Spielplan anschaut, denke ich, immer was für seinen Geschmack und für sein Wissensniveau finden. Und Eingang ins Planetarium muss nicht der einzige sein, sondern man kann durchaus sagen, heute gehe ich in den Mondlandungsfilm, sage ich jetzt mal, heißt bei uns 7 Tage im Juli, oder heute gehe ich eben auf Captain Schnuppes Weltraumreise. wie das Kinderprogramm heißt.
Wo finde ich die ganzen Informationen? Auf der Homepage sehr wahrscheinlich, ne?
Korrekt, alle die Informationen sind inklusive Spielplan auf unserer Homepage unter www.planetarium-laupheim.de zu finden.
Und da gibt es dann jeden Tag etwas oder ist es wie so ein Kino, muss man sich das dann vorstellen oder ist es doch eher seltener? Oder?
Es gibt in der Tat fast jeden Tag etwas. Also wir haben mittwochs und freitags abends sowie samstagabends öffentliche Vorführungen und dann Sonntag am Nachmittag. Das sind so die regulären Vorführungen, die eigentlich immer im Spielplan sind. Und dann ist es möglich für Gruppen, seien es Vereine, die einen Ausflug machen, für Schulklassen, für private Veranstaltungen, ab 20 Personen dann auch Termine zu anderen Zeiten auszumachen und da sich dann auch das Programm rauszusuchen, das man sehen möchte.
Wie lange dauert dann so eine Vorstellung ungefähr?
So eine Vorstellung dauert circa eine Stunde. Das Kinderprogramm ist etwas kürzer. Mhm. Und man kann sich dann natürlich noch im Planetarium ein bisschen umschauen. Es gibt meistens programmbegleitend ein paar Sachen anzuschauen. Es gibt, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr drüber erzählen, es gibt einen Planetenweg, den man gehen kann, der am Planetarium startet und endet. Und im Sommer, Sonntagnachmittags, gibt es dann die Möglichkeit, auch den Blick durchs Teleskop zu werfen in der Sternwarte, den Blick auf die Sonne, beziehungsweise in den Wintermonaten dann Mittwoch und am Freitagabend, wenn das Wetter klar ist.
Also das ist dann sozusagen das zweite Instrumentarium, das Sie haben, ja, neben dem Planetarium, die Sternwarte. Das ist quasi direkt nebeneinander, das gehört zusammen.
Richtig, Planetarium und Sternwarte sind bei uns unter einem Dach, wenn man so will, gehört zusammen. Und ja, wie gesagt, das Planetarium ist eben mehr der Kinokuppelsaal, wo man Astronomie, Raumfahrt, andere naturwissenschaftliche Themen projiziert in einer Art 360-Grad Ganzkuppelfilm sieht. Und die Sternwarte, das ist wirklich der Raum, an dem wir das Dach wegfahren können, unsere Schiebedach-Sternwarte, und dann den Blick auf den richtigen Himmel öffnen können. Und dort haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dann mit Teleskopen Planeten, den Mond, Gasnebel zu beobachten und wirklich Auge in Auge mit dem Universum sozusagen volkstümliche Astronomie zu betreiben.
Was haben Sie denn für ein Teleskop da stehen, verglichen mit den Großen dieser Welt? Sind Sie zufrieden damit oder sagen Sie, naja, oder wo können Sie denn hingucken, so überall?
Ja, bei dem Teleskop und bei der Vergrößerung kommt es ja nicht ganz so drauf an, wie weit man gucken kann, sondern wie viel Licht man sammeln kann. Mhm. Das ist ja auch das, weshalb sich die Größe der Teleskope, jetzt gerade professioneller Teleskope, Großteleskope, warum die so groß sind. Einfach, dass sie mehr Licht sammeln können und damit lichtschwächere Objekte letztendlich sichtbar machen können. Wir haben bei uns zwei Teleskope im Einsatz. Einmal ein Spiegelteleskop, ein Newton-Teleskop und ein Linsenteleskop, ein Refraktor, die wir in den normalen öffentlichen Sternwartenführungen hauptsächlich einsetzen, abends, um Planeten zu beobachten. Ich sag mal, ganz klassisches Beispiel, das die meisten Leute viel mehr fasziniert, als wenn man jetzt irgendeinen schwachen, entfernten Nebel sich anschaut, sind wirklich die Krater auf dem Mond. Ist der Saturn, den man mit bloßem Auge als Lichtpunkt sieht, und wenn man dann durchs Teleskop schaut, sieht man plötzlich die Ringe und sieht Strukturen auf der Gasoberfläche des Saturn, also sieht Wolkenstrukturen oder sieht den Mars und kann erkennen, dass da oben ein bisschen weiß ist, dass da Polkappen sind auf dem anderen Planeten. Das sind durchaus die Objekte, die in den öffentlichen Sternwartenführungen in der Regel am besten ankommen.
Und es funktioniert natürlich dann wetterbedingt. Und mit der Lichtverschmutzung klappt es von Laupheim aus oder ist es eher schwierig?
Naja, sagen wir mal ganz klares, naja, die Lichtverschmutzung macht uns schon zu schaffen. Es ist natürlich, ich sage es mal so, wenn man jetzt eine Sternwarte bauen würde und die nach dem Standort aussuchen würde, nach Lichtverschmutzung, nach klaren Nächten und Ähnlichem, dann käme man sicher nicht auf den Standort Laupheim, sondern dann würde man, und da landen ja dann auch die Profis vielleicht in Chile in der Atacama-Wüste landen. Aber es ist durchaus so, dass man in einer klaren Nacht Planeten, Monde und auch durchaus die ein oder andere Galaxie oder den ein oder anderen Nebel gut beobachten kann.
Also sind wir schon zufrieden. Man, nach Gran Canaria oder in die Atacama-Wüste ist man halt dann doch nicht so schnell von Ulm wie eben mal nach Laupheim. Ne?
Genau.
Okay, also das heißt, es ist dann gar nicht unbedingt jetzt das Spektakuläre, den Andromeda-Nebel oder ferne Galaxien, sondern geht es da primär darum, um das Bekannte hier, also die Planeten, die wir ja hier in unserem Sonnensystem haben, dass man die einfach mal so Auge in Auge direkt mit den Strukturen und den Details anschauen kann.
Ja, also in der Tat ist das, glaube ich, für die meisten Beobachter das Spannendere. Mhm. Oder heutzutage natürlich auch, dass man dann vielleicht auch hinter ein Teleskop mal sein Handy hängen kann und da selber ein Foto davon machen kann. Wenn man jetzt in Richtung Galaxien, Gasnebel und so weiter geht, sieht man halt letztendlich mit bloßem Auge meistens zwar eine Struktur, aber durch das fehlende Licht sieht man das ja quasi nicht so schön farbig, wie man das heute vielleicht aus dem Internet meistens kennt, sondern man sieht halt wirklich einen schwarz-weißen, sage ich jetzt mal Andromeda-Galaxie verwaschenen Fleck. Wenn man sich natürlich dazu überlegt, dass wir da wirklich auf eine andere Galaxie schauen, die Millionen von Lichtjahren entfernt ist, dann ist das schon faszinierend, dass man das wirklich mit einem relativ einfachen optischen Instrument so sehen kann. Aber die Faszination erfahrungsgemäß, gerade bei Besuchern, die sich jetzt sonst auch nicht unbedingt mit dem Thema zu sehr beschäftigen, ist wirklich bei den nahen Objekten in der Regel größer.
Was reizt jetzt jemanden, der seit den 90er Jahren da ist und schon, sage ich jetzt mal, alles gesehen hat? Entdecken Sie noch was Neues oder schauen Sie sich dann nochmal den Mond an, weil es Sie so fasziniert?
Da muss ich jetzt zugeben, dass ich selbst in letzter Zeit leider sehr, sehr selten hochkomme in die Sternwarte und dann meistens auch nur bei öffentlichen Veranstaltungen mal kurz hochgehe, mir den Mond anschaue, mir die Planeten anschaue. Und das fasziniert mich nach wie vor, ja.
Aber Sie sind jetzt nicht unterwegs und suchen neue Sterne, die noch nicht entdeckt sind oder wird wahrscheinlich mit dem Teleskop nicht funktionieren oder neue Konstellationen, die man nur zu bestimmten Zeiten anschauen kann oder so markante Punkte?
Nee. Da sind wir eigentlich nicht unterwegs. Und da, ich glaube, wenn man dann Objekte finden möchte, die noch nicht entdeckt worden sind, dann sind die Sichtbedingungen in Laupheim sicher nicht die optimalen dafür.
Okay, gut. Also geht es primär um die altbekannten Gesichter, die wir mit dem bloßen Auge teilweise sehen, aber natürlich nicht so, ja, und die man dann eben dann endlich mal von der Nähe aus betrachten kann.
Genau, und es gibt natürlich durchaus Herausforderungen, auch bekannte Objekte zu finden. Zum Beispiel, es gibt ja einen Kleinplaneten, der Kleinplanet 7167, der auf den Namen Laupheim getauft wurde oder genannt ist. Und das stammte von einem Besuch der amerikanischen Astronomin Carolyn Shoemaker in Laupheim. Und die hat sich eben auch unser Planetarium, unsere Sternwarte angeguckt und war so begeistert, dass sie einen der vielen Kleinplaneten, die sie entdeckt hatte, dann eben Laupheim getauft hatte. Und nachdem das passiert ist, haben sich natürlich auch ein paar Mitglieder von uns in die Sternwarte zurückgezogen und versucht, diesen Kleinplaneten, was ja ein sehr, sehr lichtschwaches Objekt ist, dort dann auch zu fotografieren. Und das ist ihnen dann letztendlich auch gelungen. Aber das sind dann wirklich schon Herausforderungen mit den Instrumenten bei dem Seeing, sowas dann auch abzulichten. Und letztendlich auch da zählt natürlich wieder der Forschergeist, weil visuell betrachtet ist es natürlich in Anführungszeichen nur ein kleiner Punkt, wo man dann sehen kann, dass der auf unterschiedlichen Fotos oder Fotos, die in einem zeitlichen Verlauf gemacht worden, dass der sich dort bewegt und eben nicht wie die anderen Sterne fix am Himmel steht.
Wo ist er denn der Laupheim? Wo finde ich den denn?
Den am Himmel? Kann ich ehrlich gesagt momentan nicht sagen.
Ist der hier zwischen Pluto und Mars oder zwischen da wo ungefähr so vor Ort so in etwa?
Ich meine, dass Laupheim zwischen Mars und Jupiter im Asteroidengürtel ist. Ich könnte mich da aber auch irren.
Also das heißt, diese bekannten Planeten, die man so in der Schule lernt, das sind alles Großplaneten. Und dann gibt es noch Kleinplaneten, das sind aber dann keine Monde von diesen Planeten, sondern das sind dann eigene Planeten.
Richtig. Kleinplaneten oder auch Zwergplaneten ist alles, was jetzt nicht zu den bekannten 8 Planeten raus bis Uranus und Neptun gehört, sondern was dann letztendlich darüber hinaus noch draußen rumkreist. Pluto, sage ich jetzt mal, bekanntestes Beispiel, wurde ja lange als Planet gezählt, zählt mittlerweile ja auch offiziell nur noch zu den Zwergplaneten.
Ach, der wurde degradiert.
Okay.
Aber genau. Ist ja der berühmteste von denen, ne?
Ja, also ich glaube auch, das hat ihm keinen Abbruch getan.
Okay, und wie viel gibt es von denen so ungefähr? So grob?
Viele. Sehr, sehr viele.
Okay, also gibt es noch viel mehr als die wenigen, die 8, die wir in der Schule gelernt haben. Jetzt machen wir mal eine kleine musikalische Unterbrechung und gehen in den Weltraum mit einem jungen Herrn, der das bereits in den 70er Jahren getan hat, und machen dann in einigen Minuten weiter mit Sebastian Ruchti vom Planetarium im Laupheim. Dranbleiben bei der Plattform. Es gibt ein paar Minuten David Bowie. Bis gleich. Die Plattform bei Radio Free FM aus der wunderbaren Platzgasse auf der 102,6 MHz hört ihr. Und es gibt natürlich die Plattform jetzt um 16.26 Uhr. Und wir haben einen Gast vom Planetarium Laupheim, den Sebastian Ruchti. Und jetzt gehen wir nochmal auf das aktuelle Geschehen ein. Was gibt es denn im Planetarium Laupheim denn so ganz aktuell? Was laufen denn da? Was kommen da an Filmen? Was ist das Programm gerade so? Was können Sie da empfehlen?
Ja, zurzeit steht bei uns natürlich alles im Zeichen des Mondes, sage ich mal. Unter dem Motto Mondsüchtig im Juli haben wir diese Woche sehr, sehr viele Veranstaltungen rund ums Thema Mond im Programm. Heute, ich sage jetzt mal vor einer knappen Stunde und vor 50 Jahren, also sage ich jetzt mal 15.32 Uhr unserer lokalen Zeit vor 50 Jahren, ist ja die Saturn V-Rakete mit den Apollo 11 Astronauten abgehoben Richtung Mond. Und dieses 50-jährige Jubiläum der Mondlandung haben wir zum Anlass genommen, in dieser Woche verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Mond im Planetarium zu präsentieren. Morgen Abend ab 19 Uhr kommt Professor Dieter Herrmann, ehemaliger Leiter des Planetariums in Berlin, zu uns nach Laupheim und hält einen Vortrag zum Thema Mythos Mond. Also wie hat sich unser Wissen und auch wie haben sich die Mythen um den Mond von den Anfängen, sage ich jetzt mal, der Menschheit bis heute entwickelt. Das Ganze findet im Rahmen von einem Themenabend statt, der zunächst mit unserer aktuellen Show 7 Tage im Juli, die Geschichte der Apollo 11, startet. Das heißt, das ist unsere Show, in der es derzeit eben um die bemannte Mondlandung, um diese Apollo 11 Mission geht, und in der wir den Besucher quasi ja das Rennen zum Mond so ein bisschen miterleben lassen, vielleicht auch nacherleben. Ein kleiner historischer Rückblick für die, die es damals erlebt haben. Ich habe es nicht erlebt, ich kenne es nur aus der Show oder aus diversen Filmen. Damit startet das Ganze also. Professor Herrmann ist dann auch schon zur Show da, ist in der Pause da, wo es ein paar Getränke gibt, und dann geht's in seinen Vortrag eben zum Thema Mythos Mond. Weiter geht's dann in unserer Mondwoche am Samstag mit einem großen Mondlandefest in der Laupheimer Milchstraße. Auch dort gibt's nachmittags unser Kinderprogramm Captain Schnuppes Weltraumreise zu sehen. Draußen im Freigelände wird es ein Astronautentraining für die Kinder geben, sprich verschiedene Stationen, an denen man verschiedene Quiz und Spiele rund um Raumfahrt und Astronomie machen kann. Man kann sich, glaube ich, auch ein Spiel basteln, das man nachher mitbekommt. Kinderschminken, Verpflegung, alles, was dazugehört, um 17 Uhr am Samstag gibt es eine Live-Schalte ins Planetarium Berlin oder aus dem Planetarium Berlin, wo der deutsche Astronaut Alexander Gerst zu Gast sein wird und über seine letzte New Horizons-Mission berichten wird. Und von dort geht es dann weiter gegen 18.30 Uhr schauen wir oder können wir live dem Start der nächsten Soyuz-Kapsel zur ISS können wir mitschauen letztendlich, der auch am Samstag ist und im Planetarium dann wiederum die 7 Tage im Juli den ganzen Abend, dass das natürlich möglichst viele Leute auch an diesem 50. Jahrestag der Mondlandung sehen können. Draußen wird uns die Big Band Memmingen unterhalten, auch mit, sage ich mal, Musik aus den 60er Jahren, nicht nur, aber auch, sodass das hoffentlich ein rauschendes Mondlandefest werden wird.
Also steht jetzt alles im 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung. Ist es quasi das ganz große Thema, der Mond. Der Mond ist deshalb so populär, weil das Einzige ist, wo wir hinkommen als Menschen. Oder woher rührt diese Popularität und vergleichsweise Planeten fallen hinten ab von der Popularität her, oder?
Ja, die Popularität ist natürlich zum einen da, weil er durch seine Nähe auch so groß ist, so denke ich, doch auch prominent am Himmel steht, durch die Mondphasen einem auch immer wieder ins Auge fällt. Und ja, wenn wir in Richtung Raumfahrt gucken, in Richtung bemannte Raumfahrt gucken, ist es wirklich der einzige Himmelskörper, den Menschen jemals, abgesehen von der Erde, betreten haben. Und ich sage mal, das große NASA-Motto zu dem Thema 50 Jahre Mondlandung nennt sich ja The Next Giant Leap. Und wenn man da sich so ein bisschen umhört, ist ja der Mond oder wird der Mond heute, obwohl seit 1972 keiner mehr dort war, eigentlich als das Sprungbrett zu den anderen Planeten. Und wenn wir sagen andere Planeten, dann ist eben der nächste Planet von der Erde der Mars, auf dem man eventuell landen könnte und das vielleicht in den 30er oder 40er Jahren auch schaffen wird, da wäre eben der Mond sozusagen das nächste Sprungbrett. Und das wäre auch schon die Überleitung zu einer anderen Show, die wir im Planetarium zeigen, auch ein bisschen raumfahrtlastig. Nennen wir es mal Science-Fiction-Doku-Drama in der Kuppel unter dem Titel Mars 1001, die ersten Menschen auf dem Mars. Das ist eine Show, in der wir zeigen, wie denn so eine bemannte Mars-Mission aussehen könnte. Und Doku-Drama deswegen, weil es eben so dargestellt wird, als würde die heute stattfinden und der Besucher quasi dann sieht, ja, was sind da für Herausforderungen, was für Herausforderungen würde so eine lange Reise durch den Weltraum an die Astronauten stellen, wie könnte das aussehen? Nur ein weiteres Thema. Es gibt natürlich auch weitere Themen im Planetarium. Die Sterne, nur falls Sie sich das jetzt denken am Radio, reden die denn jetzt nur über Raumfahrt oder sieht man da auch tatsächlich die Sterne? Die Sterne sind eigentlich in jeder unserer Shows am Anfang, geben wir immer einen kurzen Überblick über den aktuellen Sternhimmel. Das gehört sowieso dazu. Und auch, sage ich jetzt mal, aktuellere astronomische Themen. Drei unserer Mitglieder waren ja letztes Jahr im September in USA und sind dort mit dem SOFIA-Teleskop, das ist ein Infrarotteleskop, das an Bord von einem Flugzeug, von einem Jumbojet ist, mitgeflogen. Mehrere Flüge, das heißt, das ist ein Teleskop, das ist stationiert in Palmdale in Kalifornien und macht quasi nachts Flüge hoch in die Atmosphäre, weil die Atmosphäre ja eigentlich das störende Element zwischen uns und den Sternen ist, wenn man da richtig beobachten möchte. Und so fliegt dieses Teleskop quasi an Bord von einem Flugzeug und kann von dort aus Beobachtungen im Weltraum machen. Und das wird wirklich zu Forschungszwecken benutzt. Und da hatten eben drei unserer Mitglieder, Michael Bischoff, Rolf Stöckler und Nikolai Prill, die Chance mitzufliegen und haben da natürlich vor, jetzt auch wiederum ein Planetariumsprogramm daraus zu machen, das ab Ende September oder Anfang Oktober dann neu bei uns zu sehen sein wird. Da gibt es zum einen natürlich, sage ich jetzt mal, beeindruckende Aufnahmen, kuppelfüllend von diesem Sophia-Flugzeug. Das, glaube ich, das Rufzeichen, wenn ich mich richtig erinnere, NASA 747 Heavy hatte. Und zum anderen geht es natürlich um Infrarotastronomie, also wirklich um Astronomie, Astrophysik als Wissenschaft, wo wirklich aus den Beobachtungen dann eben auch neue Forschungsergebnisse abgeleitet werden können.
Also gibt es durchaus auch Besonderheiten, also dann nicht nur in Anführungszeichen Filme gezeigt, die es in anderen Planetarien ja auch gibt, sondern es gibt auch dann wirklich immer solche einzigartigen Sachen, wenn Sie jetzt sagen, dass Kollegen von Ihnen da in den USA gewesen sind oder einen Film mit dem Professor da hier mit produziert haben. Tolle Sachen hier in Laupheim.
Richtig, also wir produzieren den Großteil unserer Filme, unserer Shows wirklich nach wie vor selbst in Laupheim. Mars 1001 ist da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Die hat uns einfach ganz gut gefallen. Die haben wir uns dann letztes Jahr geholt, um die hier zu zeigen. Aber einige unserer Filme laufen auch nicht nur in Laupheim, wurden zwar von uns produziert, aber werden auch mittlerweile in Planetarien weltweit gezeigt. Gerade diese dunkle Materie-Show, die ist wirklich rund um den Planeten in verschiedenen Sprachen verfügbar und die kann man dann auch woanders anschauen. Die Show zur Mondlandung wird in Deutschland nochmal in ein paar weiteren Planetarien gezeigt. Also wir versuchen durchaus auch das, was wir hier produzieren, was hier gut läuft, dann eben auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und
dann ist es ja fast nochmal eine eigene Sparte. Sie sind dann auch richtiger Produzent von solchen Shows. Also nicht, dass man die quasi nur leiht oder einkauft, sondern die werden dann auch in Laupheim von Ihnen selber gemacht und produziert.
Genau, also der Verein hat wirklich so seine unterschiedlichen Sparten, seine unterschiedlichen Arbeitsgebiete. Da gehört der Planetariumsbetrieb dazu, der Sternwartenbetrieb, aber eben auch die Planetariumsproduktion, wo wirklich so eine Show von der Idee über das Skript, über die Full Dome, also die 360-Grad-Aufnahmen bis hin dann zur fertigen Show in der Kuppel letztendlich produziert wird.
Ja. Wie aufwendig ist denn das, sowas zu produzieren? Sitzt da einer Ihrer Kollegen am Rechner und macht da vor sich fröhlich hin? Oder wie lange braucht es denn, bis dann mal so eine Show steht?
Das ist gerade eben, seit das ganz Kuppel-Videoproduktion ist das schon um einiges aufwendiger geworden. Und es ist auch nicht ein Kollege, sondern es ist durchaus mittlerweile ein ganzes Team. Jeder so mit seinen Schwerpunkten. Und ich sage jetzt mal, von der Idee bis zur fertigen Show geht meistens schon so ein Dreivierteljahr ins Land.
Mhm. Um dann 45 Minuten zu zeigen.
Und das sind natürlich zum einen Realaufnahmen, wie jetzt eben zum Beispiel dort von diesem Sophia-Flugzeug. Und man muss sich dann ja auch vorstellen, wenn man so eine Aufnahme macht, die wirklich 360 Grad um einen rumgeht, das ist ja gar nicht so einfach, weil da muss ja dann wirklich alles stimmen und selbst möchte man oder darf man ja auch nicht mit drauf sein. Da muss man natürlich die Aufnahmen machen, muss die nachbearbeiten und dann ist eben auch ganz, ganz viel Computeranimation, wo man, sage ich jetzt mal, beliebig viel Zeit reinstecken kann. Zum Beispiel unsere Apollo 11 Show, unsere Mondlandeshow beginnt mit einer Szene in einem Wohnzimmer aus den 60er Jahren. Und der Besucher sieht draußen im Foyer schon zwei so alte Stühle und einen alten Fernseher, auf dem wir auch den Start der Saturn V-Rakete zeigen, kommt dann rein und es wird dunkel und im Planetarium ist dann dieses Wohnzimmer aus den 60ern zu sehen. Mit Sofa, mit Tütenlampen, mit altem Fernseher, mit ganz, ganz, ganz vielen Details und da gibt es halt auch wieder jemanden im Produktionsteam, der sich da mit sehr, sehr viel Zeit und Engagement eben in diese Details auch reindenkt, diese alle modelliert, dass das dann in dem ganzen Programm wieder eine stimmungsvolle Atmosphäre auch gibt, zusätzlich zu den Informationen, die eben parallel dazu vermittelt werden.
Also jetzt noch ganz schnell auf der Homepage nachschauen, was es alles gibt dieses Wochenende, diese Woche besonders viel. Da steht alles im Zeichen des Mondes. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen Musik und dann klären wir die Mofi, ja, die Mondfinsternis. Machen wir noch eine kurze Pause, bevor du uns hier einschläfst. Ja? Bisschen langweilig im Radio, oder? Ja. Aber nur, wenn man im Studio ist als Zuhörer, ist natürlich spannend hier bei FreeFM. Also machen wir noch ein bisschen Musik mit dem Major Tom, gehen wir nochmal in den Weltall und sind dann gleich zurück mit dem Sebastian Ruchti vom Planetarium Laupheim bei der Plattform bei Radio FreeFM. Das Planetarium Laupheim zu Gast bei der Plattform der Sebastian Ruchti. Völlig schwerelos, das schafft man noch nicht im Planetarium, aber zumindest man kommt dem nahe, indem man den Sternen so nah sein kann wie sonst nie und die richtig erleben und fühlen kann. Ist ja Ton wahrscheinlich auch dabei dann bei den Filmen, ne?
Genau, da ist ja Ton dabei, da ist Musik dabei. Also das ist wirklich, ich sage jetzt mal, nicht nur ein Informations- oder wissenschaftliches Erlebnis, sondern wir versuchen das immer zu einem Rundum-Erlebnis zu machen.
Jetzt haben wir ja heute einen ganz besonderen Tag. Und weil alles im Thema Mond, die Mondwoche wegen der Mondlandung, haben wir aber ja noch was ganz Besonderes mit dem Mond, was ja auch noch zufälligerweise stattfindet.
Genau, heute Abend gibt es eine Mondfinsternis. Ich sage jetzt mal vorsichtig, leider nur eine teilweise, eine partielle Mondfinsternis. Das heißt, der Mond wird nicht ganz im Erdschatten verschwinden, sondern nur so zu 2/3 in den Erdschatten eintauchen. Das heißt, es ist vielleicht nicht ganz so spektakulär als jetzt eine wirklich totale Mondfinsternis, wie wir sie zum Beispiel im Januar hatten. Prinzipiell eine Mondfinsternis, ich habe heute Morgen auch irgendwo im Radio gehört, ja, ganz spektakulär, einmaliges Ereignis. Mondfinsternisse sind eigentlich gar nicht so selten. Also pro Jahr gibt es in der Regel immer 2 Mondfinsternisse und eine Mondfinsternis kann eigentlich auch immer von der gesamten Nachtseite der Erde beobachtet werden. Das heißt, wenn so eine Mondfinsternis stattfindet und die ist eben nicht gerade zu dem Zeitpunkt, wo es bei uns Tag ist, dann kann man die, vorausgesetzt der Himmel ist klar und das Wetter macht mit, kann man die auch sehen und kann die beobachten. Und man braucht auch nicht unbedingt irgendwie ein Teleskop dazu, sondern man kann einfach rausgehen und das Schauspiel genießen.
Wo muss ich heute Abend wann hinschauen, um es zu sehen?
Genau, die totale Verfinsterung oder der Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde beginnt heute Abend um 22 Uhr und um 1 Uhr ist das Ganze dann auch wieder vorbei. Da ist der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde ausgetreten und im Sommer, wenn Vollmond ist, bewegt sich oder ja, erreicht der Vollmond keine sehr hohe Höhe über dem Horizont. Man kann sich das so vorstellen, bei Vollmond, und nur bei Vollmond kann eine Mondfinsternis stattfinden, bei Vollmond steht der Mond gegenüber von der Sonne am Himmel. Ja, das heißt, die Sonne bescheint ihn sozusagen ganz. Und wenn man sich das von außen anschaut, dann bilden quasi Sonne, Erde und Mond eine Linie. Wenn da jetzt die Sonne ist und die Erde ist, dann wirft die Erde natürlich einen Schatten hinter sich in den Weltraum hinein. Und wenn der Mond durch diesen Schatten durchwandert bei seiner Bewegung um die Erde, dann gibt es eine Mondfinsternis. So, und da die Sonne im Sommer ja sehr, sehr hoch am Himmel steht, im Gegensatz zum Winter, wo wir ja auch wissen, steht die Sonne sehr, sehr tief am Himmel. Wenn man sich überlegt, dass der Mond bei einer Mondfinsternis genau gegenüber von der Sonne steht, ist es beim Mond genau andersrum. Wenn wir also eine Mondfinsternis haben oder einen Vollmond haben im Sommer, dann steht der nicht sehr hoch am Himmel. In dem Fall sind es, glaube ich, jetzt gerade mal 17 Grad. Das heißt, um die Mondfinsternis heute Abend zu sehen, braucht man nicht nur gutes Wetter, sondern auch einen relativ freien Blick auf den süd-südöstlichen Horizont, sodass man die auch wirklich sehen kann. Das ist auch der Grund, weshalb wir im Planetarium gesagt haben, in der Sternwarte gesagt haben, nee, wir machen heute Abend nichts, weil Wir liegen so ein bisschen im Tal drin in Laupheim und können von unserem Standort aus leider den Mond gar nicht so direkt sehen. Also heute Abend nicht ins Planetarium kommen, lieber am Samstag, sondern einfach rausgehen und dort, wo man einen freien Blick auf den Horizont, auf den Südosthorizont hat, dass die Mondfinsternis dann beobachten. Wie gesagt, sie ist nur teilweise, das heißt, ein Drittel des Mondes bleibt sozusagen hell, bleibt ganz hell. Von dem her gesehen ist es ja in der Regel nicht ganz so spektakulär, wie wenn der Mond eben wirklich komplett verdunkelt wird. Und komplett, selbst komplett verdunkelt heißt ja, dass das rote Licht, das in der Atmosphäre der Erde gebrochen wird, immer noch den Mond erreicht. Und drum erscheint er dann bei einer totalen Mondfinsternis wirklich so in richtig rötlichem Licht durch den hohen Kontrast zwischen dem hellen Teil und dem dunklen Teil. Jetzt bei der partiellen Mondfinsternis ist es, ja, wie gesagt, nicht ganz so spektakulär, aber es lohnt sich sicher heute Nacht, ich sage jetzt mal so zwischen 22 Uhr und 1 Uhr, wenn es jemand wirklich komplett anschauen will, mal rauszuschauen oder sich, wenn man eine Terrasse oder einen Balkon hat, in die Richtung vielleicht dort rauszusetzen oder sonst einfach so zum Zeitpunkt der größten Bedeckung dann einfach mal rauszuschauen. Die maximale Verdunklung wird gegen 23:30 Uhr, also 23.30 Uhr erreicht.
Wann ist denn mal wieder eine totale Finsternis?
Oh, die nächste totale Mondfinsternis. Schon wieder was getroffen, wo was ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen kann. Ich weiß, dass die letzte im Januar war. Die hatten wir.
Aber ganz generell kann das ja mittlerweile sehr genau bestimmt werden. Also das heißt, die Wissenschaftler können ja jetzt schon für die nächsten wie viel hundert Jahre alles voraussehen. Das heißt, diese Planetenbewegungen sind relativ gut erforscht.
Ja, das ist alles erforscht, bekannt, berechenbar. Das heißt, Finsternisse sind vorausberechenbar und man kann dann durchaus ganz genau sagen, wann eine Mondfinsternis ist, wann eine Sonnenfinsternis ist. Bei der Sonnenfinsternis, vor zwei Wochen war zum Beispiel eine, die man in Chile in der Atacama-Wüste sehen konnte. Da ist es ja so, bei einer Sonnenfinsternis im Gegensatz zur Mondfinsternis streift der Schatten des Mondes über die Erde und der trifft wirklich nur einen ganz, ganz schmalen Streifen der Erde und auch den kann man heute wirklich genau vorausberechnen, sodass man letztendlich auch dorthin reisen kann, sich das anschauen kann. Auch andere Himmelsereignisse oder ja mehr oder weniger natürliche oder auch künstliche Himmelsereignisse, sprich Satelliten, kann man vorausberechnen, da man ja die Bahnen weiß. Auch da gibt es zum Beispiel einige Apps dafür, zum Beispiel die Website oder die App heavensabove.com. Da kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, wann denn die Raumstation ISS über den eigenen Standort fliegt, weil die kann man dann ja auch als sehr, sehr hellen Lichtpunkt relativ schnell über den Himmel ziehen sehen. Und ja, wie gesagt, einfach mal im Internet oder in so einer App nachschauen und dann rausschauen, das ist dann durchaus auch beeindruckend. Vor allem auch, wenn man da ja vorher nichts sieht und dann weiß, ah ja, da kommt jetzt gleich ein heller Lichtpunkt.
Was gibt es denn so an Sachen, die ich mit dem bloßen Auge sehen kann? Also die Mondfinsternis natürlich, Sonnenfinsternis, jetzt haben Sie noch die ISS gerade angesprochen. Gibt es sonst noch Sachen, wo man sagt, da kann ich jetzt ohne Equipment bei entsprechenden Licht- und Sehverhältnissen noch was erkennen? Oder spektakuläre Sachen?
Ja, ich denke, Mond- und Sonnenfinsternis sind mit Sicherheit die spektakuläreren Sachen, die man mit bloßem Auge so erkennen kann. Es gibt noch natürlich, sage ich jetzt mal, ganz normale Satelliten, die man am Himmel sieht, wenn man abends mal rausguckt. Und es gibt ja zum einen die sogenannten Iridium-Satelliten, die eben ja, je nachdem, wie sie sich gerade drehen, das Licht der Sonne auch zur Erde runterspiegeln. Und auch die kann man zum Beispiel, wenn man seinen Standort kennt, kann man dann auch aus App oder Internetseite sich das anzeigen lassen, berechnen lassen. Die werden sehr, sehr hell. Das heißt, da sieht man dann nur für ein paar Sekunden mal einen hellen Lichtpunkt sozusagen aufblitzen.
Man kann auch mittlerweile sogar vorherrechnen, wann es besonders viele Sternschnuppen zu sehen gibt und diese ganzen Sachen. Ist also alles nicht mehr so ein Mysterium, wie es früher mal war.
Ja? Nein, es ist sicher kein Mysterium mehr in dem Sinn, als dass man denkt, oh Gott, der Mond verfinstert sich oder die Sonne verfinstert sich. die Götter wollen uns bestrafen oder was auch immer. Das ist alles so weit vorausberechenbar, dass man es weiß. Aber das nimmt natürlich nichts von der Faszination weg, das zu beobachten. Andere Schauspiele, ja, Sternschnuppen, jetzt dann im August wieder die Perseiden, wo man einfach weiß, da fliegt die Erde quasi durch Überreste von einem Kometen und dementsprechend verglühen relativ viele oder sieht man relativ viele Sternschnuppen, wenn die in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Andere Sachen, was wir schon lange nicht mehr hatten, waren richtig toller Komet, ein richtig heller Komet, den man mit bloßem Auge sehen konnte. Aber das ist natürlich durchaus auch ein Ereignis, das es sich lohnt anzuschauen. Aber da ist es wiederum sehr, sehr schwer, das vorherzusagen. Ja, da kann man zwar vorhersagen, der Komet so und so kommt hier der Erde oder kommt der Sonne recht nahe, müsste sichtbar sein, entwickelt einen Schweif, aber die Helligkeit von so einem Kometen, die er dann tatsächlich erreicht, die ist nur sehr, sehr schwer vorherzusagen. Da gab es jetzt in den letzten Jahren einige Kometen, von denen man sich sozusagen mehr erhofft hätte. Die hatte man dann auch fotografisch erfassen können, aber mit bloßem Auge hat man eben nichts gesehen. Und wenn man es historisch betrachtet, gab es auch Kometen, die wohl am Taghimmel sichtbar waren oder auch zumindest, sage ich jetzt mal, am Nachthimmel wie Hale Bopp zum Beispiel vor einigen Jahren.
Einer der bekannteren. Jetzt habe ich mal eine Frage zum Abschluss, damit Sie das mal endlich aufklären. Und ich hoffe, Sie können sie beantworten. Wir haben sie vorher nicht abgesprochen. Warum ist es denn der Mond manchmal so groß und manchmal so klein zu sehen auf der Erde? Woran liegt es?
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass die Entfernung des Mondes zur Erde nicht immer gleich ist. Ja, das heißt, der Mond kreist auf einer elliptischen Bahn um die Erde. Das heißt, manchmal ist er näher an der Erde und manchmal ist er weiter von der Erde entfernt. Das ist so der eine Part. Das ist aber eigentlich nicht das, was einem so als normaler Mondbeobachter auffällt. Das ist eher ein Effekt, den man sehen kann, wenn es zu einer Sonnenfinsternis kommt. Die Länge von einer Sonnenfinsternis und ob die Sonnenfinsternis total ist oder, also sprich, ob der Mond die Sonne komplett bedecken kann oder ob sie ringförmig ist, sprich, der Mond kann die Sonne nicht komplett bedecken und es gibt einen Sonnenring um den Mond drumherum. Das hängt im Wesentlichen von dieser elliptischen Bahn und damit von der vom Abstand des Mondes von der Erde ab. Aber die Größe, wie groß einem der Mond jetzt vorkommt, wenn man denn an den Himmel schaut, die hängt eher daran, dass wenn man jetzt den Mond bei Vollmond beobachtet, ist es ja so, der Mond geht, wenn die Sonne im Westen untergeht, geht der Mond im Osten auf, dann ist der Mond noch sehr, sehr nah am Horizont. Das heißt, das menschliche Gehirn hat dann, sag ich jetzt mal, Bäume, Kirchturm, was auch immer, hat einen Vergleich, hat einen Maßstab zu dem Mond. Und wenn der nah am Horizont ist und da ein Vergleich da ist, dann wirkt der auch viel größer auf uns, wie wenn wir den irgendwo hoch am Himmel sehen und quasi keinen weiteren Vergleich dazu haben. Das ist eigentlich eher so der Effekt dahinter. Natürlich spielt die Entfernung und damit die scheinbare Größe der Mondscheibe auch eine Rolle, aber der andere Effekt ist wohl größer.
Also liegt es daran, was wir diese
Die Referenz sozusagen.
Der Referenz, wenn dann was anderes nebendran steht, gibt es ja auch Experimente, wann eine Kugel größer wirkt, ob welche nebendran liegen oder nicht. Und genau dieser Effekt lässt den Mond größer oder kleiner. Haben wir das gelernt. Möchtest du jetzt noch das tolle Geräusch machen zum Abschluss? Das ist der Captain Tuck, wie heißt der immer?
Der Sergeant Tuck. Der Sergeant Tuck und der Captain Schnuppe. Ja, der Sergeant Tuck, der fliegt da immer durch das Raumschiff. Der ist da nämlich als blinder Passagier auf das Raumschiff gekommen und der macht dann immer, muss ich das jetzt machen?
Sehr schön. Also bitte alle dieses Wochenende und natürlich auch danach ins Planetarium Laubheim. Die Plattform ist jetzt so gut wie vorbei. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast, der etwas schweigsameren jungen Dame, und dem Sebastian Ruchti vom Zeiss Planetarium Laubheim. Bitte alle auf die Homepage schauen, um zu gucken, was es alles gibt. Jetzt steht auch alles im Zeichen des Mondes, aber es geht natürlich danach wieder mit dem gewohnten Programm weiter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ja, und jetzt unbedingt dranbleiben. Es kommen jetzt die attraktivsten Moderatoren von ganz Radio Free FM, haben sich extra stylisch gemacht. Und so wie die ausschauen, gibt es vermutlich Hip-Hop. Ja, denke ich mal, Turn It Up gibt es gleich im Anschluss. Vielen Dank, Sebastian Ruchti vom Planetarium Laubheim, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.